Gott ist treu.
Was für ein gutes Wort für uns, dass seine Treue steht. Wir haben mit unserer Treue immer wieder Probleme. Im letzten Jahr habe ich Situationen erlebt, in denen Menschen, mit denen ich und wir verbunden waren, auf einmal Wege gewählt haben, die ich nicht verstanden habe. Und manche Argumente, die kamen, konnte ich nicht verstehen. Und ich fragte mich, was ist aus dieser Einheit, die wir miteinander empfunden haben, geworden? Das ist mir schon längere Zeit nachgegangen. Und als ich einen Titel gesehen habe, dachte ich mir, genau, das ist das Thema, das dran ist, einmal genau anzuschauen und über das auch zu predigen, auch um mir und Gemeinden Rechenschaft zu geben. Die Einheit der Kinder Gottes. Im Johannesevangelium wird uns ein Gebet von Jesus überliefert, in dem er seine Nachfolger in die Hände Gottes legt. In Johannes 17, ab Vers 18, lesen wir folgende Worte. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, die Verse 18 bis 21. Einheit unter den Christen, den Kindern Gottes. Das ist das Thema heute. Und nicht nur unter den Jüngern, sondern eben auch unter uns. Denn Jesus betet ja ganz eindeutig nicht nur für seine Jünger, sondern für die, die durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen. Und das ist alle Welt auch heute noch von Menschen, die Jesus Christus folgen und gläubig geworden sind. Jeder, der diese Zeilen liest, hat sicherlich aber auch Situationen vor Augen, in denen es leider nicht um Einheit ging und die nicht Ausdruck von Einheit sind. Unter Konfessionen, Kirchengemeinden und in Hauskreisen und unter einzelnen Personen. Diese Einheit, um die Jesus hier betet, ist leider eine angefochtene Einheit. Und man denkt manchmal, ach, wenn es bloß so wäre. Aber die Realität sieht anders aus. Das stimmt. Zugleich ist es ein sehr verhängnisvoller Gedanke, muss man sagen. Denn die Einheit, um die Jesus betet, scheint in dem Moment, wo man denkt, naja, schön, dass die Worte da stehen, die Realität ist anders. Diese Einheit, um die Jesus da betet, ganz fest auch, scheint dann auf einmal ein unerreichbares Gut zu sein. Eben ein Ideal, das nie erreicht werden kann. Aber Jesus betet genau darum, dass es geschieht und dass es Realität ist. Aber weil er darum betet, ist auch klar, Einheit ist nicht selbstverständlich. Sie ist immer etwas, um das es zu ringen gilt, und ohne Ringen geht es nicht. Auffällig für mich war in diesem Gebet, dass die Glaubwürdigkeit seiner Sendung, der Sendung Jesu, abhängig gemacht wird von der Einheit. Wir kommen also gar nicht drum herum, uns um diese Einheit zu bemühen und zu ringen, denn es geht um nichts weniger als um den Glauben und das Erkennen des Glaubens Jesu. Einheit ist also nicht etwas, das man sich wünschen darf, aber so ist es nun mal, dass wir sie nicht erreichen, sondern es geht wirklich darum, um diese Einheit zu ringen und sich nach ihr auszustrecken, weil die Welt dadurch erkennt, dass Jesus Christus in die Welt gesandt ist. Ich will heute drei Punkte zum Thema aufgreifen, wohl wissend, dass es dazu viel mehr zu sagen gibt und dass ich euch vielleicht mit einer ganzen Reihe von Fragen hinterlasse, wo ihr sagt, dazu solltest du aber auch was sagen. Eine Predigt ist begrenzt. Die drei Punkte heißen Basis der Einheit, Probleme der Einheit und Überwindung der Hindernisse und die Verheißung der Einheit. Welche Verheißung hat Einheit? Die Basis von Einheit. Schauen wir uns das Gebet Jesu an, was er sagt. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Zwischen Jesus und dem Vater bestand eine ganz enge Einheit. Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, und was der Vater tut, das tut der Sohn in gleicher Weise, sagt er in Johannes 5, Vers 19. Also, der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Vater und Sohn waren in sich eins. Unter ihnen regierte der gleiche Geist mit der gleichen Ausrichtung und dem gleichen Willen. Jesus sagt nun, dass unsere Einheit die gleiche sein soll. Wie er mit dem Vater verbunden ist, sollen wir mit ihm verbunden sein. Das heißt, unsere Einheit hat also als Basis die Einheit mit Jesus und dem Vater. Das ist ein wichtiger Satz. Unsere Einheit hat als Basis die Einheit mit Jesus und dem Vater. Das ist bemerkenswert, denn oft, wenn es um Einheit geht, ringen wir nicht in erster Linie um den Geist, sondern wir ringen um Ansichten und Meinungen und Erkenntnisse. Das steht meistens im Mittelpunkt. Aber darum geht es im Kern gar nicht. Vater und Sohn sind eins durch den Heiligen Geist, der sie verbindet. Und wo Uneinheit ist, da ist jetzt per Definition ganz schnell ein Mangel an Heiligen Geist und an der Ausrichtung auf diesen Geist, beziehungsweise der Konzentration auf den Heiligen Geist, der uns mit dem Vater und dem Sohn verbindet. Unser Bestreben in Situationen, in denen uns Einheit fehlt, sollte also nicht sein, unsere Ansichten und Meinungen verständlich zu machen, sondern Übereinstimmung darin zu finden, dass wir den Heiligen Geist suchen. Den Geist des Vaters und des Sohnes. Es geht bei Einheit nicht um uns oder irgendeinen Menschen, sondern um das, was Gott unter uns wirken will. Es geht um die Ausbreitung seines Reiches. Es geht um das, was Jesus Christus als Sohn Gottes sichtbar machen will unter uns. Bei Paulus im Epheserbrief kommt so ein Konflikt zum Ausdruck, und er schreibt, wenn es darum geht, wie wir damit umgehen, um mit Einheit und Konflikten, bemüht euch darum, die Einheit, die der Geist Gottes bewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist, und ihr habt eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt einen Herrn, eine Glaube und eine Taufe. Und über allem ist der eine Gott, der Vater von allem, der durch alle und in allen wirkt. Epheser 4, 3 bis 5. Also die Kernfrage ist, was der Wille des einen Geistes Gottes ist, der Vater und Sohn und uns miteinander verbindet. Soweit als Grundlage so gut. Wir wissen also nun, dass wir Gott suchen müssen und auf das Reden und Wirken des Geistes achten sollen. Dennoch gibt es Situationen, in denen Uneinheit in dieser Welt geschieht und sich uns zeigt. Und die Bibel kennt auch Uneinheit und redet offen darüber. Probleme der Einheit, worin sie bestehen und wie man sie überwinden kann, Lösungswege. Ich habe euch einige Beispiele herausgesucht. Im ersten Buch Mose, Kapitel 13, finden wir den Bericht von Abraham und Lot. Noch hieß er nicht Abraham. Und ihrer Trennung voneinander. Die Situation, es ist ein Land, in dem sie leben. Beide haben große Viehherden. Und der Streit besteht nicht zwischen Lot und Abraham, sondern zwischen den Hirten, die ihre Herden beaufsichtigen, und es geht um Streit, um Weideplätze und um Wasser. Wörtlich heißt es dort, das Land konnte sie nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Das ist ein echter Konflikt, und hier fragt sich, wie lebt man jetzt im Frieden und Einheit miteinander? Der Konflikt besteht in nichts weniger als Konkurrenz. Die beiden waren mit ihren Viehherden sich einfach Konkurrenten auf demselben Gebiet. Ich wage einen großen Sprung. Was hier für Abraham und Lot und ihre Viehherden bestehen, scheint sich für mich auf viele Bereiche übertragen zu lassen. Wo zwei Personen dasselbe Territorium beanspruchen, kann es leicht zu Streit kommen und Entzweiung. Wo zwei dasselbe Territorium beanspruchen, da kann es zu Streit kommen. Das kann auch in Ämtern sein, dass zwei dasselbe Amt beanspruchen. Auf einmal hat man zwei Personen, die nebeneinander stehen. Der eine sagt Hü und der andere sagt Hott. Und du weißt nicht mehr, wie geht's weiter. Und sie selber kommen ständig in Konflikt miteinander. Das gibt's übrigens auch in der Paarberatung. Dort habe ich gelernt, dass man von Domänen spricht. Und wenn Mann dauernd in die Domäne der Frau eingreift, was sie als ihre Domäne festgelegt hat und gesagt hat, meins, dann gibt's Streit. Und genauso umgekehrt, wenn die Frau dauernd in die Domäne des Mannes eingreift. Die beiden müssen eine Einigung finden, aber sie können sich nicht in Konkurrenz ständig gegenüberstehen. Das geht nicht. Man braucht eine Lösung. Abraham trifft eine Entscheidung. Er sagt, wir trennen uns. Geh du auf die eine Seite, ich auf die andere Seite, such dir aus, wohin. In diesem Konflikt geht es nicht um einen persönlichen Konflikt der Uneinheit zwischen Lot und Abraham. Es ist das Land oder einfach, es ist die Position, die sie besetzen, um die es geht. Unser Problem ist, dass wir oft von diesen Sachpositionen schnell in die persönliche Position hineingehen und die Menschen auf einmal angreifen, statt dass wir sehen, es geht um einen Konflikt in der Sache, der gelöst werden muss. Die Frage, was dient, muss man in Einheit im Sinne von gemeinsam unterwegs sein, klären. Ist es in Ordnung, um jeden Preis miteinander die gleiche Position zu besetzen und dann zu sagen, wir sind doch in Einheit unterwegs. In dem Fall wäre es der Preis von beständigem Streit gewesen bei Abraham und Lot. Und hier sehen wir in der Bibel eine Ausrichtung, die sagt, nein, das dient nicht dem Frieden und dem Leben miteinander. So trennen sich ihre Wege auf Anraten von Abraham und jeder kann weiter wirken und leben, so wie er sich von Gott geführt weiß. Ein Konflikt. Der zweite Konflikt, Paulus und Barnabas und Johannes Markus. Paulus und Barnabas geraten in Streit über eine Person, sodass sich auch ihre Wege trennen. Die Person ist Johannes Markus. Johannes Markus war dem Zeugnis der Apostelgeschichte nach Christ jüdischer Herkunft aus Jerusalem. Das Haus seiner Mutter diente der Gemeinde dort als Versammlungsort. Apostelgeschichte 12. Und in Apostelgeschichte 12 tritt Johannes Markus als Begleiter von Barnabas und Paulus auf der ersten Missionsreise auf, verlässt die beiden aber in Pamphylien und über die Frage, ob sie Johannes Markus auf die zweite Missionsreise mitnehmen sollen, kommt es nach Apostelgeschichte 15 zum Bruch zwischen Barnabas und Paulus. Johannes Markus begleitet daraufhin Barnabas bei dessen Mission nach Zypern. Die Nennung von Johannes Markus im Kolosserbrief, im Timotheusbrief und Philemon zeigt aber, dass es wieder eine Versöhnung zwischen Paulus und Johannes Markus gegeben haben muss. Um was geht es? Paulus ist Missionar und er hat eine starke missionarische Berufung. Schon vor seiner Bekehrung ist er als Mann bekannt, der viel unterwegs ist, damals allerdings um die Christen zu verfolgen, aber immer noch in seinem Glauben, er tut es im Namen Gottes. Er ist jemand, der die Christen verfolgte, aber er war ständig unterwegs im Namen des Herrn. Für ihn so gesehen. Jetzt auf jeden Fall nach seiner Bekehrung. In ihm brennt ein Feuer. In ihm brennt ein Feuer, Gott in Reinheit und Heiligkeit in diese Welt zu tragen. Das war vorher so, wenn auch auf falschen Wege, und das ist hinterher so. Offenbar hatte der junge Johannes Markus dieses Feuer in dieser Situation nicht. Er war mit der Gemeinde in Jerusalem verhaftet. Ausdrücklich wird seine Mutter als Herrin des Hauses genannt, in der sich die Gemeinde versammelt hat. Und man darf annehmen, dass er, Johannes Markus, eine ganz starke Bindung an diese Gemeinde, an diese Ortsgemeinde Jerusalem hatte. Und dass er auch evangelisiert hat, aber er war kein Reisemissionar. Er war mehr der, der mit der Mutter auch Verantwortung für die Gemeinden vor Ort übernommen hat. Der Bruch, der hier sichtbar wird, wird verursacht durch die unterschiedliche Intensität und Ausprägung von persönlicher Berufung. Das führt zur Entzweiung und zum Zweifel aneinander. Aber genau das dient nicht der Einheit des Geistes, der ja auch unterschiedliche Begabungen und Berufungen gibt. Die Lösung liegt in dem Fall in der Anerkennung der unterschiedlichen Beauftragung. Dadurch kann die Einheit im Geist wiederhergestellt werden und wie die Bemerkung des Paulus in den Briefen zeigt, ist Versöhnung geschehen, die ein weiteres fruchtbares Zusammenwirken möglich machte. Trennung führt nicht zwangsläufig zu Uneinheit, sondern sie könnte sogar der Einheit dienen. Ein dritter Punkt, persönliche Wunden, Beispiel aus meinem eigenen Leben. Die Trennung voneinander, auch in dem Fall von einem Hauskreismitglied. Beziehungsweise das Hauskreismitglied selbst hat sich getrennt, weil ich und diese Person immer wieder ungewollt aneinander gerieten und auf einmal eine Schärfe im Sprechen und im Umgang miteinander da war, mit Verletzung. Wir konnten in diesem Moment die geschwisterliche Glaubensgemeinschaft nur durch Abstand aufrechterhalten und uns keine weiteren tiefen Wunden zufügen. Der Grund war, und das klärte sich nach einigen Jahren, in denen wir uns trafen und auf einmal wir spürten, wir sind uns wieder nah, gesagt haben, wir trinken eine Tasse Kaffee zusammen und klären jetzt mal, was unter uns damals passiert ist. Es zeigte sich, dass Verhaltensweisen meiner Person beständig verletzte Stellen beim anderen berührten, die er aus früheren Situationen und Erfahrungen mit sich gebracht hat. Ich konnte wenig für meine Person, sie konnte wenig für sich als Person. In der Psychologie nennt man sowas Übertragung. Eine Situation aus früherer Zeit bricht auf einmal auf durch eine Situation, die man gerade erlebt. Und es wird auch auf diesen Menschen, durch die man sie gerade erlebt, projiziert. Was notwendig war, war Abstand und Heilung der Persönlichkeit. Die musste geschehen. Also, was überwindet Uneinheit? Suchen nach dem Geist Gottes, sich klar werden, um was und wen es geht. Weideland, Berufung, Verletzungen und suchen vom Willen Gottes, was er grundsätzlich unter uns bewirken möchte, an und mit uns, an dem Ort, an dem wir sind, an den Menschen. Was möchte er in unserer persönlichen Ausprägung erreichen? Was ist der Grundwille für uns gerade in diesem Moment? Kernanliegen der Einheit ist, Gemeinschaft in Jesus zu haben. Zuallererst. Das ist das Grundziel, um das es wieder geht. Nicht unbedingt heißt es, das haben wir in den biblischen Beispielen gesehen, dass man die Situation aufrechterhalten kann, die da ist. Aber es geht um die Gemeinschaft und die Einheit im Geist Gottes, dass man sie erlangt. Das ist Gottes Ziel, das er mit unserer persönlichen Ausprägung und Berufung auch verfolgt. Jesus tat das, indem er als Sohn mit seiner Berufung den Willen Gottes tat, da, wo er ihn nach dem Willen des Vaters tun sollte. Paulus sagt im Epheserbrief, haltet die Einheit im Verbund mit dem Frieden oder durch den Frieden. Und das ist wichtig, denn Uneinheit, sagt Jesus, hindert den Glauben. Friede aber fördert Glaube. Was ist Friede? Eine kurze Definition von dem, was Friede bedeutet. Friede bedeutet unter anderem einen Raum für bestmögliche Entwicklung des Lebens schaffen. Ein Raum für die bestmöglichste Entwicklung des Lebens schaffen. Friede meint einen Ausgleich schaffen, wo Unausgewogenheit besteht. Friede meint Raum zur Wirksamkeit unter Gottes Segen haben. Und damit ist auch genannt, worum wir uns bemühen sollten, wenn wir Einheit untereinander suchen und Einheit haben wollen. Frieden schaffen. Leben Gottes soll entstehen und es soll Raum für Leben da sein. Welche Verheißung hat es, wenn wir in Einheit miteinander leben? Eine hat Jesus schon genannt, Glaube wird entstehen. Und die Welt wird erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Aber es gibt noch weitere Beispiele, wie den wunderschönen Psalm 133. Ein Lied zum Aufstieg zum Tempel von David. Seht, wie wunderschön ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Es ist so kostbar wie das duftende Öl, das an Aarons Bart hinunterrann, bis auf den Kragen seines Gewandes. Es tut wohl wie der Tau, der vom Hermon stammt und Zion erfrischt, der sich senkt auf die Hügel der Stadt. Seht, wie wunderschön ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind, denn dort hat Jahwe Segen befohlen, Leben, das immer besteht. Segen kommt da, wo man sich um diese Einheit bemüht und ausstreckt. Römer 15,6 heißt es, damit ihr den Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig wie aus einem Munde preist. Lob Gottes entsteht da, wo man sich auf Einheit untereinander besinnt und den Geist Gottes sucht. Und unsere Gebete finden Erhörung, Matthäus 18, Vers 19. Und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Und ja, auch hier wieder die Betonung auf diesen Namen Jesu. Für euch heute einige Gedankenimpulse und vielleicht helfen sie euch bei eurem Ringen, genauso wie sie mir geholfen haben, ein bisschen weiter. Ich bin noch nicht am Ende mit diesen Gedanken. Ich fragte mich, wie viel Weite kann Einheit aushalten? Hält Einheit wirklich alles aus? Oder gibt es Grenzen? An den Stellen habe ich euch heute noch nichts gesagt, aber es gilt auch an den Stellen weiterzudenken. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir jetzt dann eingeladen sind zum Abendmahl, weil es uns die richtige Konzentration auf den gibt, der sein Leben hingegeben hat für uns, damit wir in ihm sein können. Und das brauchen wir dringend. Wir brauchen diesen Frieden in ihm. Wir brauchen diese Konzentration in ihm, mitten in unserer Schwachheit, die wir wieder, immer wieder erfahren, an der wir leiden. Wir haben keinen anderen Ort als das Kreuz Jesu, als zu ihm zu kommen und zu sagen, hier sind wir, wie wir sind. Und wir brauchen dich, deinen Geist und deine Stärke. Und dazu lade ich euch ein, dass wir so miteinander in diesem Geist abend.